Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Mit den Impfungen geht es nicht so schnell voran, wie erhofft, also mehr testen. Die Strategie jedenfalls im Landkreis Böblingen. Seit einer Woche können sich die Bürgerinnen und Bürger dort kostenlos testen lassen. Ein Modellprojekt, und wir ziehen eine erste Bilanz mit Landrat Roland Bernhard. Kälteeinbruch und Infektionsgefahr, für Streetworker keine leichten Arbeitsbedingungen. Wie sie dennoch Wohnungs- und Obdachlosen helfen, das zeigen wir an einem Beispiel in Göttingen. Und eine ungewöhnliche Karnevals- und Faschingssaison, zugegebenermaßen. Rosenmontag, und keiner macht mit. Vor einem Jahr, da wurde noch gefeiert. Bei einer Karnevalssitzung im nordrhein-westfälischen Gangelt infizierten sich dann einige der Teilnehmer. Hunderte mussten in Quarantäne. Wir blicken noch einmal auf dieses Ereignis. Neben den Impfungen gelten also mehr Tests als das Mittel im Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Coronaviren, ja auch mit Blick auf Schul- und Kita-Öffnungen, Osterferien. Womöglich kann mit mehr Testungen ein wenig mehr möglich gemacht werden. Gerade wird geprüft, ob Corona-Schnelltests für Laien zugelassen werden sollen. Sie sind nicht unumstritten. Im Kreis Böblingen, da setzt der Landrat auf eine andere Strategie. Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises ab 12 Jahren können sich bis zu 2-mal pro Woche in einem der 5 Schnelltestzentren im Landkreis testen lassen. Die Idee dahinter, kostenlose Schnelltests für alle statt Lockdown. Vor der Sendung habe ich mit dem Landrat des Kreises, Roland Bernhard, telefoniert. Wie kam es zu der Idee? Das war meine erste Frage.
Die Idee war einfach über die Apotheker gekommen. Es gibt dort röhrige Apotheker, und da sind wir als Landkreis mit ihnen ins Gespräch gekommen, um diese Lösung zu etablieren.
Das heißt, die Apotheker haben damit angefangen und sie haben dann gesagt, das können wir doch übernehmen.
Ja, es war ein Geben und Nehmen. Wir haben Ausschau gehalten, wo Initiativen vorhanden sind. Es lief über die Apothekerschiene. Wir haben mit dem Herrn Dr. Schickenheim einen sehr engagierten Apotheker, der auch sehr digital aufgestellt ist, der die ganze Koordination übernommen hat. Es war ein enges Zusammenwirken zwischen Gesundheitsamt, Landratsamt einerseits und den Apothekern andererseits.
Wie ist das Ganze jetzt organisiert? Wie läuft das ab, wenn ich mich testen lassen möchte?
Ja, also es gibt 5 Schnelltestzentren. Wir haben ein wohnortnahes Angebot. Es ist eine elektronische Plattform. Das heißt, man kann sich über ein bestimmtes Schnelltestzentrum einen Termin geben lassen. Das läuft voll digital. Und wenn ein Schnelltestzentrum keinen Termin an einem bestimmten Tag hat, stellt es sozusagen auf das nächste Schnelltestzentrum über, sodass man immer auch zeitnah einen Termin bekommt. Das Ergebnis des Testens bekommt man dann auch auf diese App. Das funktioniert sehr gut. Es gibt aber auch manche, die sind nicht so digital unterwegs. Bei denen läuft es dann telefonisch.
Warum machen Sie das? Warum bieten Sie die Tests kostenfrei an? Welche Hoffnung verbinden Sie damit?
Wir haben ein Ziel, die Inzidenzzahlen deutlich nach unten zu bringen. Als Landkreis Böblingen sind wir schon früh deutlich unter die 50 gekommen. Dazu gehört eben neben dem Impfen, was ja sehr, sehr zäh anläuft, eben das Thema Testen, Testen, Testen. Das ist unsere Strategie von Anfang an. Wir warten aber auch nicht auf die hohe Politik, auf Bund und Land, sondern wir sind jetzt einfach mal vorgeprescht, haben aber auch einen Kreistag, der das Ganze mitgeht. Und deswegen machen wir testweise für einen Monat diese kostenlosen Tests. Und die werden sehr angenommen auch.
Und Sie sind bei einem Inzidenzwert unter 50. Wir befinden uns im Lockdown. Es wird ja darüber diskutiert, ab wann können wir möglicherweise lockern. Was würden Sie sagen, was bringt Ihnen die Testung? Sind Sie da möglicherweise schnell dabei und können sagen, naja, wir können früher über Lockerungen nachdenken?
Die Dinge hängen sehr eng zusammen. Ja, man kann je mehr lockern, je mehr Freiheiten zurückgeben, je intensiver auch die Schnelltests laufen. Deswegen ist neben Impfen das Thema Testen das allerwichtigste Instrument. Wer Freiheiten will, muss auch testen wollen. Und deswegen fehlt mir noch ein bisschen der Drive in der hohen Politik, mehr auf Schnelltesten zu gehen. Wir sind unseren Böblinger Weg gegangen und fahren damit sehr gut.
Wie fällt die Bilanz nach einer Woche Testung aus?
Ja, wir haben insgesamt peu à peu die Schnelltestzentren eingerichtet, begonnen mit dem ersten vor Weihnachten und haben jetzt insgesamt doch 8.500 schnell getestet. Davon waren über 120 asymptomatische Personen, die dann positiv getestet wurden. Also, die haben die Infektionsketten schon mal unterbrochen. Und das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig.
Asymptomatisch heißt keine Symptome, aber dennoch infiziert und die konnten sie rausfiltern.
Ja, alle, die Symptome haben, nichts im Schnelltestzentrum verloren. Die sollen zum Hausarzt gehen. Es ist für die, die niederschwellig sozusagen sich testen lassen wollen, die auf Nummer sicher gehen wollen, die jemanden besuchen, die Studentin, die eben die Oma vielleicht besuchen will, die bislang die 30 Euro gescheut hat und die jetzt das kostenlos machen kann.
Sie haben gesagt, Sie wollten nicht auf die hohe Politik warten, aber umgedreht gefragt, wäre das ein Modell, was man landesübergreifend möglicherweise anwenden könnte, wo Sie sagen würden, na, da könnte man doch auch den Menschen mehr Hoffnung geben?
Ich denke schon, es ist ja auch vom Tübinger Weg die Rede. Wir haben da auch ein bisschen darauf geschaut. Wir haben es jetzt nicht mobil angeboten, indem wir auf Marktplätze fahren, sondern wir haben stationäre, dezentrale Einrichtungen, die wir jetzt auch mit mobilen Einheiten ausstatten und dann auch vor Ort zu gehen, die Schnelltestungen auch anzubieten in die Schulen. Wenn die Schulen langsam wieder öffnen, dann braucht es eine verantwortliche Struktur. Das kann man nicht nur so den Apothekern zuwerfen oder den Ärzten. Es braucht dahinter eine verlässliche, stationäre und mobile Struktur. Die haben wir eingerichtet. Und ja, ich hoffe, dass es auch ein Stück weit Blaupause für andere Stadt- und Landkreise werden kann.
Im Gespräch sind gerade ja auch die Laientests, die Corona-Schnelltests für Laien. Wäre das auch was für Sie oder würden Sie sagen, nee, Sie bleiben lieber dabei, dass es so läuft, wie es bei Ihnen organisiert ist?
Ja, wir fahren zunächst einmal auf Sicht. Möglicherweise bringen die Laientests eine Lösung, aber derzeit setzen wir, sage ich mal, auf die klassische hochwertigen Schnelltests in unseren Zentren. Es ist dort auch gewährleistet, wenn ein Schnelltest positiv ausgeht, dann wird sofort sozusagen über eine Schwerpunktpraxis der PCR-Test nachgeschaltet und das Gesundheitsamt wird informiert. Das heißt, wir haben mehr Klarheit, mehr Verlässlichkeit mit diesen Tests, wie schnell die Entwicklung bei diesen Selbstschnelltests, bei den Laientests läuft, muss man mal schauen. Wir fahren auf Nummer sicher und gehen derzeit eben davon aus, dass diese Schnelltestzentren auch weiterhin benötigt werden.
Der Landrat des Kreises Böblingen, Roland Bernhard, war das über die Strategie des kostenfreien Testens. Einen Monat wird das im Kreis probiert. Klirrende Kälte bei zweistelligen Minusgraden. Der Winter hatte und hat viele Regionen ordentlich im Griff. Haben Sie da in den zurückliegenden Tagen auch immer wieder an Obdach- und Wohnungslose denken müssen? Die Straßensozialarbeiter des Diakonieverbandes Göttingen kümmern sich um diejenigen, die ohne Bleibe sind, versuchen das Leben dieser Hilfsbedürftigen zu verbessern. Schon ohne die Kälte arbeiten sie ja unter widrigen Umständen. Vor allem die Corona-Pandemie erschwert den Arbeitsalltag massiv. Irene Zudona hat Streetworker in Göttingen bei der Arbeit begleitet, die auch Kälte und Infektionsgeschehen von ihrem Einsatz nicht abhält.
Sie wissen, wo sie suchen müssen. Rund um den Bahnhof treffen Mike Wacker und Daniel Reiners, Mitarbeiter des Diakonieverbandes, fast immer auf Obdachlose. Manchmal auch in der Fußgängerzone oder geschützt unter einem überdachten Hauseingang. An diesem sonnigen, aber klirrend kalten Morgen treffen sie auf Engelbert. Der 41-Jährige ist arbeitslos, hat keinen festen Wohnsitz. In der vergangenen Nacht ist er bei Freunden untergekommen. Zum Glück. Denn ab und an muss er auch auf einer Parkbank schlafen.
Morgen, hi. Na, wie geht's heute?
Immer noch auf Wohnungssuche, ne?
Aber Notunterkünften weißt du ja, ne?
Notunterkünfte ist natürlich auch so ein bisschen schwieriges Thema, sag ich mal so, ne?
Ja.
Weil man da auch manchmal mit Leuten zusammenkommt, wo es nicht immer passt, ne?
Ihre tägliche Arbeit habe sich mit Beginn der Corona-Krise nicht groß verändert, sagt Mike Wacker. Und so sind die Streetworker weiterhin von montags bis freitags auf den Straßen Göttingens unterwegs. Mit FFP2-Maske. Das ist ihr einziger Schutz vor dem Coronavirus. Abstand halten sie sowieso. Doch an Unterstützung auf politischer Ebene fehlt es bisher.
Von offizieller Seite aus bisher gibt es auf jeden Fall Bestrebungen. Es kann noch kommen.
Was dagegen hilft? Unterstützung aus der Gesellschaft.
Was wirklich super ist, ist die Spendenbereitschaft Göttinger Bürger und Institutionen wie der Rotary Club, die Johanniter Hilfsgemeinschaft. Deswegen, da bin ich sehr, sehr dankbar, weil das einfach ja auch für uns existenziell wichtig ist, um unsere Angebote weiter aufrechterhalten zu können.
Aktuell sinken die Temperaturen nachts in den zweistelligen Minusbereich in Göttingen. Die Situation treffe Menschen, die draußen schlafen, besonders hart, sagt Mike Wacker.
Na klar, das ist dramatisch. Da kann man tatsächlich ja auch erfrieren.
Was außerdem hilft, nicht wegschauen, so Mike Wacker.
Und deshalb ein Appell, und zwar an alle Menschen, dass sie solidarisch sein müssen. Wenn jemand das Gefühl hat, da ist jemand in Not, mindestens mit der Person sprechen oder auch mit uns oder der Polizei Kontakt aufnehmen.
Sie helfen dann weiter und bringen die Bedürftigen zu einer der Notunterkünfte der Stadt. Derzeit leben in Göttingen 34 Menschen in solchen Notunterkünften. Neuankömmlinge schlafen erst einmal für ein paar Tage im Einzelzimmer, bis sicher ist, dass sie nicht an Covid-19 erkrankt sind. Wer Erkältungssymptome aufweist, wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit, vermittelt die Stadt an einen Arzt. Fällt ein Test positiv aus, dann werden Betroffene zu eigens bereitgestellten Quarantäneunterkünften gebracht. Dort versorgen Mitarbeiter der Stadt sie mit allem Nötigen. Allerdings ist in Göttingen so ein Fall noch nicht vorgekommen. Doch nicht alle wollen in Notunterkünften schlafen. Wie viele Menschen derzeit auf der Straße leben und schlafen, wisse man allerdings nicht genau. Denn dafür gibt es keine Statistik, so die Stadt auf Deutschlandfunk-Anfrage. Mike Wacker schätzt, dass die Dunkelziffer hoch ist.
Es gibt mindestens zwischen 200 und 250 Menschen, die wohnungslos sind. Die sind bei Bekannten, bei Freunden und Verwandten untergekommen. Und dann kommen noch mal ganz viele Menschen dazu. Das sind vielleicht auch noch mal zwischen 300 und 600, ist schwer zu sagen, die kein mietvertraglich gesichertes Wohnverhältnis haben.
Diese Menschen leben ohne Mietvertrag in einer Flüchtlingsunterkunft, in einem Wohnheim für Obdachlose, im Frauenhaus. Manch einer steht vielleicht kurz vor der Entlassung in der JVA oder einer Psychiatrie. Eine sehr prekäre Situation und unsichere Lebenslage. Nicht weit entfernt von der City betreibt die Straßensozialarbeit der Diakonie auch einen Tagestreff. Mehr als 100 Menschen haben hier eine sogenannte Posterreichbarkeitsadresse. Ohne solch eine Adresse können Wohnungslose keine Sozialleistungen beantragen. Normalerweise hat die Teestube 6 Stunden am Tag geöffnet. Normalerweise dürfen sich hier bis zu 30 Gäste gleichzeitig aufhalten. Normalerweise.
Jetzt mit Corona sieht das ganz anders aus. Jetzt haben wir nur die Möglichkeit, gerade 6 Personen aufzunehmen. Die medizinische Notversorgung haben wir auch erstmal sein lassen, weil wir nicht das entsprechende Schutzmaterial unter anderem haben. Was aber gut ist, wir beraten weiter, wir machen weiter Wohnraumvermittlung, Sozialberatung. Man kriegt immer noch ein Frühstück, bloß halt nicht mehr so gemütlich wie vorher, sondern unter Corona-Bedingungen zurzeit halt das Essen draußen.
Manchmal brauche es jedoch gar nicht viel, um einem Menschen in Not zu helfen, sagt Mike Wacker. Man müsse nur die eigene Scheu überwinden.
Jeder Einzelne kann an einem für sich guten Tag, wo man sich gut drauf fühlt und sagt, Mensch, ich habe den Mut, ich spreche eine Person an, die mir unterstützungswürdig erscheint, die anzusprechen und fragen, was kann ich für sie tun oder einfach nur ins Gespräch zu kommen, die ernst zu nehmen. Das Entscheidende ist die Haltung, die man den Menschen gegenüberbringt, dass die nicht von oben herab, sondern einfach auf Augenhöhe behandelt werden.
Straßensozialarbeit in der Pandemie und Winterzeit. Irene Zudona war in Göttingen unterwegs.
Thank you.
Ziemlich ruhig geht es in diesem Jahr in der Narrenzeit zu. Abgesagte Feiern, leere Straßen und Kneipen und minimale Ersatzveranstaltungen für die Umzüge. In Düsseldorf etwa haben die Karnevalisten heute am Rosenmontag 8 ihrer berühmten Mottowagen auf die Straße geschickt. Die Route aber, die blieb streng geheim, damit es eben nicht zu Menschenansammlungen kommt. In Köln, da rollt ein Puppenzug mit Persiflagewagen im Kleinformat durch das Karnevalsmuseum. Und in Mainz, da hatten Wagenbauer 3 riesige Motivmonumente gebaut. Anstatt wie geplant die Installationen in der Mainzer Innenstadt aufzubauen, werden sie jetzt im Internet präsentiert. Vor einem Jahr noch war alles anders. Da gab es auch noch Faschings- und Karnevalsveranstaltungen. Und im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen hatte das fatale Folgen. Sie erinnern sich, bei einer Karnevalssitzung in Gangelt hatten sich Teilnehmer infiziert. Hunderte Menschen mussten in Quarantäne, Kindergärten und Schulen blieben geschlossen. Thomas Wenkert hat das verfolgt und blickt jetzt noch einmal zurück auf die Karnevalsveranstaltung vor einem Jahr. Er war auch noch einmal in Gangelt.
Vorweg, die Karnevalsgesellschaft Dickenfla, die jedes Jahr zur Kappensitzung einlädt, wollte keine Fragen beantworten und auch die Bürgerhalle in Langbruch-Harzelt bleibt zu. Durch die Fenster kann man sehen, dass der Festsaal leer steht, nichts erinnert mehr an die Kappensitzung vor einem Jahr. An diesem Abend, erzählen Besucher, herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den 300 Gästen. Mit dabei war auch Patrick Huben, der 29-Jährige, ahnte damals nicht, was diese Sitzung auslösen wird.
Ja, es war schon eine große Überraschung, sage ich mal. Also bei der Sitzung selber hat man noch sich absolut keine Gedanken darum gemacht. Und ja, eine Woche später ging es dann halt los mit dem Straßenkarneval. Das war auch noch völlig zwanglos. Niemand hat sich großartig Gedanken darüber gemacht. Aber ja, dann im Nachhinein ging es halt dann schlagartig los, ne, mit dem Infektionsgeschehen.
Patrick Huben, Mitarbeiter der Gangelter Verwaltung, feierte weiter Karneval, aber schon bald hatte er erste Symptome, die auf das Coronavirus hinwiesen. Er musste in Quarantäne.
Schön ist anders, ne? Krankheit, klar, immer unangenehm. Es war wie eine richtige Grippe, würde ich sagen. Also nicht mal eben wie so eine kleine Erkältung, die man mal so aussitzt und hat sich schon krank gefühlt, schlecht gefühlt. Ja, und Gott sei Dank wurde es dann bei mir nach einer Woche halt wieder besser.
Christoph Derichs erinnert sich auch noch ganz gut an die Kappensitzung 2020. Es war der letzte große Auftrag für den Veranstaltungstechniker.
Also bis Karneval im Prinzip 100% Vollgas und dann nichts mehr. Null. Wie sagt man so schön? First in, last out. Der Erste, der den Lockdown erlebt hat, der Letzte, der rausgeht. Weil wann werden wieder Veranstaltungen stattfinden? Als allerletztes wahrscheinlich.
Keine Einnahmen mehr, dass der 42 Jahre alte Vater von 2 Kindern nicht um seine Existenz bangen muss, verdankt er seinem Hauptberuf. Christoph Derichs ist Elektriker. Die Folgen der Kappensitzung wurden 10 Tage später deutlich. Ein Ehepaar aus Gangelt wurde mit Covid-19 in das Erkelenzer Krankenhaus eingeliefert, die ersten Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen. 2 Tage später zählte man in dem ländlichen Raum bereits 20 bestätigte Infektionsfälle. In Gangelt mussten 1000 Menschen in häusliche Quarantäne gehen. Neu gegründete Initiativen kümmerten sich um Einkäufe. Marion Böhm packte mit an.
Ja, wie waren die Menschen teilweise ängstlich, verständlich, weil niemand ja wusste, wenn man erkrankt, wie schwer man erkrankt. Hilflos eigentlich, weil man durfte ja sein Haus nicht mehr verlassen. Also das war schon eine sehr beängstigende Situation hier in Gangelt und um Gangelt herum.
Die Tante von Marion Böhm ist an Covid-19 gestorben, ihre Mutter schwer erkrankt. Schicksalsschläge, die die Menschen in der 13.000 Einwohner zählenden Gemeinde auch zusammengeschweißt haben, glaubt Bürgermeister Guido Wilms.
Ja, das war schlimm. Ne? Und das ist natürlich auch heute noch schlimm. Das ist ja auch heute kein Stück besser und auch kein Stück vergessen. Und das Einzige, was ja hilft bei Schicksalsschlägen, ist, dieses Schicksal anzunehmen. Man kann ja nicht damit hadern mit so einer globalen Erkrankung. Da sind ja alle Menschen potenziell von betroffen. Und was wichtig ist, dass man hier zusammensteht, dass man nicht mit dem Finger aufeinander zeigt, sondern dass man zusammenhält, dass man gemeinsam Schicksale betrauert. Das ist uns hier, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen.
In der Gemeinde Gangelt sinken wie fast überall die Infektionszahlen. Dennoch glaubt man auch hier noch nicht, dass die Normalität schnell zurückkommt.
Die Kappensitzung in Gangelt. Vor einem Jahr wurden dort Menschen infiziert mit dem Coronavirus und Thomas Wenkert hat noch einmal auf diese Veranstaltung zurückgeschaut und war für uns in Gangelt unterwegs. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Montagnachmittag.